Wenn wir heute zusammenkommen, um Gott zu ehren, dann ist der Name dieses Sonntags ein Befehl. Singt. Nun weiß ich nicht, wie Sie das Singen für wichtig nehmen. Der ewige Gott und Herr ruft Sie auf, ihn zu ehren mit Ihrem Lied. Ich kann mir Schöneres denken, wenn ich an meine schwache Stimme denke, aber das ist Gott wichtig. Auch dass wir durch das Singen uns gegenseitig mahnen und ermuntern. Ich will Sie grüßen mit dem Wort des Paulus. Ermahnt euch und ermuntert euch untereinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Wir wollen das tun mit dem Lied von Philipp Friedrich Hiller, Weicht ihr Berge, fallt ihr Hügel, 615. 615. Beten. Du, unser barmherziger Gott und Herr, dass du uns heute Morgen suchst und findest, das ist das Schönste und Herrlichste an diesem Sonntagmorgen. Und du kennst uns durch und durch, und vor dir ist auch keine Schande, offen zu reden von dem schwachen Glauben und von den Zweifeln und von den Anfechtungen. Aber wir wollen dir danken, dass du dich heute Morgen von uns finden lassen willst und dass wir deine Güte und Freundlichkeit überwältigend erfahren sollen, dass wir uns bergen können in dir. Lieber Herr, wir wollen vor dir einfach auch ausbreiten, was uns belastet und beschwert. Sünde und Ungehorsam und Not. Mach du uns frei, dass wir dich aufnehmen können in unserem Leben, dass du Wohnung machen kannst bei uns, dass dein Heiliger Geist uns regiert und bestimmt und dass du mit deiner Freude einkehrst. Und dass du auch unseren Glauben so fest gründest, dass ihn nichts mehr erschüttern kann. Wir wollen in der Stille mit dir weiterreden. Danke, Herr, dass du jetzt zu uns redest. Amen. Danke ich euch, ihr Sänger. Ich habe es erst heute Morgen gehört. Meine Frau hat mir sicher mal gesagt und ich habe nicht hingehört, dass ihr dieses singt, dieses Wort. Schöner und besser kann man nicht alles zusammenfassen, was ich Ihnen heute zu bringen habe. Die Schmerzen, die Sie bewegen, die Lasten und die Traurigkeit sind alle ganz klein und unbedeutend gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Jesu. Das hat man oder hat man nie gefunden. Bleibt man arm oder ist überreich? Ich lese unseren Predigttext, bevor wir dann nochmal den Chor hören. Hebräer 11, den Schluss. Hebräer 11. Und das ist von Vers 32 bis 40, Seite 280 in Ihren Bibeln. Wir hatten ja letztes Mal von der Rahab gehört, von Jericho, und kommen jetzt zu diesem ganz wichtigen Schlussabschnitt. Was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und von Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entronnen aus der Schwachheit, zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfellen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlungen erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden.
Thank you.
diesen Choral, den man so oft heute hört, den müssen wir mit den Worten hören. Ohne Jesus kein Leben, kein Saft, kein Trost, keine Freude. Neulich hat ein Besucher auch in einer Gruppe unserer Gemeinde gesagt, wie darauf kam, es sei so wichtig, dass wir von Jesus reden, sagt er, auch es wird auch in allen Kirchen von Jesus gesprochen. Nein, in dieser einen Ausschließlichkeit, alles, was nicht auf ihn hinzielt, ist leer und umsonst. Und wenn wir jetzt gleich ein Lied singen von Johann Albrecht Bengel, der hat sagen können, mein ganzes Christentum besteht darin, dass ich meines Herrn Jesu Christi Eigentum bin und dass ich eben dies allein für meinen einzigen Ruhm und für alle meine Seligkeit halte. Wir singen dieses Lied 613, Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke. Johann Albrecht Bengel hat dieses Lied für seine Tochter gedichtet, die Elisabeth Sophia, die schwermütig war. Und er wollte sie aufrichten und wollte ihr zeigen, wie man durch die Nähe Gottes und durch die Freude an Jesus neuen Mut und neue Zuversicht bekommt. Ich möchte Sie auch noch mal daran erinnern, was uns von Johann Albrecht Bengel, dem Leiter dieser Begabtenförderung in Denkendorf, so wichtig ist. Wissen Sie, seine Stellung zur Bibel. Er hat gesagt, in der Bibel ist nichts enthalten, selbstverständlich nichts enthalten, was nichts taugt. Die Bibel ist Gottes Werk, in ihr waltet die vollkommenste Übereinstimmung, bis auf den Buchstaben genau eine vollkommene Harmonie. Es gibt kein Häkchen darin, das nicht dauerhafter ist als Himmel und Erde. Und hat gesagt, man kann es ablesen, wie so meine Kirche bestellt ist, an dem, wie sie die Bibel behandelt. Das Wort steht auch bei den Zwischenworten in unserem Gesangbuch, Seite 1056, ich lese es Ihnen. Die Schrift hilft der Kirche auf und unterhält sie. Die Kirche gibt der Schrift Zeugnis und bewahrt sie. Wenn die Kirche wacker ist, so glänzt die Schrift. Wenn die Kirche kränkelt, so muss die Schrift verliegen. Dann wird die Schrift, die Bibel, ganz schwach mit Füßen getreten sein. Herrlich, wenn in Ihrem Leben die Bibel glänzt, Zeichen Ihres Glaubens. Und nun singen wir dieses Lied, alle vier Verse, 613, Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke.
Thank you.
war vor 200 Jahren in Nürnberg, da stand auf der Kanzel ein Mann, der großen Zulauf hatte, 27 Jahre alt. Die Nürnberger schätzten an ihm seine gefällige und zeitgemäße Predigt und hat es verstanden, die Leute anzuziehen. Und da passiert, Schlimmste ist ein Albtraum eines Predigers, er wollte eigentlich einen knackigen Schluss bei der Predigt machen und hinten so machtvoll ein Bibelwort zitieren. Er sprach über den Glauben, wie wichtig ein lebendiger, echter Glaube sei. Und da wollte er hinten so dieses, auf das wollte er zulaufen, das Wort hinsetzen: Wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, über dem bleibt der Zorn Gottes. Und wie er es aussprechen will, erschrickt er plötzlich und denkt, du hast es ja selber nicht. Hast du diesen Glauben? Und er kriegt plötzlich einen psychischen Angstzustand, er steht auf der Kanzel, ein paar Gemeindeglieder, sie wären ja auch so nett, haben ihn dann runtergeführt von der Kanzel, lag ein halbes Jahr krank, hat noch ein paar Mal probiert, ob er auf die Kanzel gehen kann, es ging nicht mehr. Sofort Schweißausbrüche, konnte nicht mehr reden. Und er war in Nürnberg ein Kaufmann, war ein Führer der Gemeinde Jesu. Sehr toll, was Gott immer wieder seine Leute hat. Und er ist zu dem Pfarrer gegangen und hat gesagt, ich glaube, ich muss Ihnen helfen, dass Sie Jesus kennenlernen. Und der Schöner, Johann Gottfried Schöner, hat sich bekehrt, Jesus als seinen Herrn angenommen. Auf einmal blieb das große Publikum weg, es sammelte sich viel belastetes Volk, arme Leute, schwache Leute im Gottesdienst. Viele rümpften die Nase, manchen sagten, er hat einen Spleen. Aber dieser Schöner hat ganz bald auch mit dem Kiesling, dem Kaufmann, zusammen nach Nürnberg die Christentumsgesellschaft geholt. Und da gehörten auch eine ganze Reihe katholischer Pfarrer dazu. Das ist interessant, die sagten, manche von ihnen sagen, ich bin sogar orthodoxer Katholik, aber über allem geht es in meinem Leben um Jesus. Wo man den anbetet, den gekreuzigten Herrn, da sind meine Schwestern, da sind meine Brüder. Und nur dafür würde ich mich um meines Glaubens willen totschlagen lassen. Dieser Schöner hat das Lied gedichtet, Himmel an, nur Himmel an soll der Wandel gehen. Wir stehen in einer großen Schar unterwegs auf die himmlische Heimat zu. Was nehmen wir eigentlich mit in die Ewigkeit? Ja, viel. Wir können unser kurzes Leben füllen. Das, was dem Schöner so wichtig war, Himmel an, bald neben dir, alles Volk des Herrn trägt im Himmelsvorschmack hier seine Lasten gern. Oh, schließ dich an, das sind doch so viele. Wir sind heute Morgen nur ein Teil dieser großen Schar, die Jesus nachläuft. Haben die richtig gemerkt, auch aus anderen Konfessionen. Alle die, die Jesus erkannt haben und ihn lieb haben. Man sagte damals in Nürnberg, je ohnmächtiger und kraftloser der alte Schöner wird, desto gewaltiger und mächtiger wird in ihm Jesus. Das ist beim Glauben so eine Sache. Immer mehr nur das eine. Immer größer, immer wunderbarer. Ich hatte ja in meinem Zimmer drüben der Stitzenburgstraße an der Wand viele Bilder aufgehängt. Manche haben sich gewundert über die Köpfe. Es waren ganz bestimmt nicht Pfarrer alle, sondern Leute aus dem täglichen Leben. Leute, Handwerker, Bauern, Hausfrauen, Mütter, aber auch Prediger. Die alle diese Entdeckung gemacht haben, ein Teil dieser großen Schar, die dahin wandert zur Ewigkeit, die das entdeckt haben, denen das groß wurde, dass Gott in unserem Leben etwas wirken will. Je kraftloser und ohnmächtiger wir sind, umso mächtiger und wirksamer wird Jesus. Es waren Leute, die hatten auch viele Mängel und die hatten viele Fehler. Aber die haben es im Glauben gewagt. Und auf einmal ist was geschehen. Da sind Tausende an einem Tag zum Glauben gekommen. Da wurde die Kirche reformiert. Da gab es Bewegungen. Da sind auf einmal große Werke der Diakonie, der Nächstenliebe entstanden. Es war für mich immer schon als junger Mensch in der Nachfolge Jesu ganz wichtig, in diesen Biografien zu lesen. Und ich war immer froh, wenn man das gemerkt hat, dass das auch kantige Leute waren, mit Schwächen oder Leute, die auch sicher versagten an manchen Punkten, deren Nervenkraft schwach war. Aber das Wunder ist doch, dass sie im Glauben erlebt haben, dass Gott durch ihr Leben gewirkt hat. Und wie mächtig hat Gott gewirkt? Das schreibt ja da der Hebräerbrief in diesem 11. Kapitel. Durch den Glauben, ohne diesen Glauben geschieht gar nichts. Ich ringe ja immer ein bisschen, wie ich es Ihnen erklären kann, und da kam mir noch gestern zur Hilfe ein amerikanischer Bibelausleger, E.W. Tozer. Bei uns in Deutschland kaum bekannt. Und doch im 20. Jahrhundert die schönsten und tiefsten Schriftauslegungen. Der hat gesagt, ach, die Evangelikalen, die schwätzen auch so viel über den Glauben, wollen Glauben definieren, und die merken gar nicht, dass in der Bibel der Glaube gar nie irgendwie umrissen wird, außer dort im ersten Vers des 11. Kapitels im Hebräerbrief. Was ist denn Glauben? Glauben heißt Gott kennen, mit Gott leben. Im Alltag, in den Sorgen, in den Ängsten, in überall im Leben auf Gott blicken, das brauche ich gar nicht mehr beschreiben. In seiner unmittelbaren Nähe stehen, ja, so sagt der Hebräerbrief. Das ist so wunderbar, umgeben sein von der Nähe Gottes. Und Tozer sagt, alle Menschen dieser Welt, wir brauchen gar keine großen Evangelisationstricks, alle Menschen könnten Gott kennen, weil Gott sein Gesetz geschrieben hat. Ich muss mich bloß öffnen. Und viele der Halbgläubigen sollten bloß konsequenter sein, nicht bloß ein paar Feiertagsgedanken auf Gott zu verschwenden, sondern gerade ihre Probleme und ihre Schwierigkeiten in der Gegenwart Gottes leben. Dann würden sie staunen, was in ihrem Leben sich ereignen würde und was da geschehen würde. So beschreibt es der Hebräerbrief tatsächlich. Und jetzt zuerst einmal, was ich Sie bitten will. Gib dich diesem Herrn ganz hin. Gib dich diesem Herrn ganz hin. Also wissen Sie, so ein bisschen Glauben, das tut ja jeder. So ein bisschen an Gott denken. Gib dich diesem Herrn ganz hin. Jetzt erwähnt hier der Hebräerbrief, Leute des Glaubens. Ich muss jetzt ganz kurz machen, sonst vergeht die Zeit. Da war doch der Gideon. Er hat versteckt sein Getreide gedroschen, weil die Midianiter alles plündern. Als der Herr zu ihm trat, sagte er, ach Herr, hat er alles keinen Wert und ich kann nichts, unsere Familie ist unbedeutend. Und der Herr hat gesagt, ich will mit dir sein. Und der Gideon ruft 33.000 Leute zusammen. Der Herr sagt, viel zu viel, mit 300 Mann. Am Ende, ohne ein Schwerthieb, schlägt er die Midianiter. Der Herr, ist doch ein Beispiel für dein Leben. Du bist in der Krise, jetzt kapierst doch. Gib dich diesem Herrn ganz in das Glauben. Glauben heißt das Leben, sagt Tozer. Das Leben praktisch umsetzen. Nicht ein Gedankengespinst, sondern lebt das doch konkret. Oder da war der Barak. Mensch, hat er Angst gehabt vor dem Sisera mit seinen Wagen mit den Messern dran und den Achsen, da war es aussichtslos für Israel. Und da waren es die Frauen, die Deborah. Ach, was sind die Frauen im Reich Gottes. Die Deborah hat die Männer aufgerüttelt. Hat gesagt, auf, Barak, los! Die ihn lieb haben müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Mensch, rechne doch mal mit dem Wirken Gottes. Oder da war der David. Was wisst ihr denn von David? Da weiß man schon ein paar Geschichten. Ja, warum ist denn allen in Israel das Herz entfallen, als der Goliath gelästert hat? Sagt jeder, wie kannst du denn mit dem aufnehmen? Und der David probiert noch die Rüstung vom Saul und das ging natürlich nicht gut. Er war ja kein trainierter Soldat. Und als der Goliath den Buben sieht, da lacht er und sagt, wer bist du? Denn ich bin doch kein Hund. Du kommst mit dem Stecken zu mir. Und dann sagt der David bloß ganz cool, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Wissen Sie, ich habe auch oft Angst, ob man das Wort Gottes richtig sagen kann. Und dann sage ich es wieder David. Ich komme jetzt im Namen des Herrn Zebaoth. Und der will zu ihm. Und Sie werden das erleben in all Ihren Schwierigkeiten. Als die gottlose Phönizier-Prinzessin Isabel den Ahab, den König von Israel, in der Hand hatte und so grauenhaftes Unrecht geschehen ist, da war der Elia. Nun meinen wir wieder, das war eine Supernatur, war der gar nicht. Der Elia war ja ein verzagter Mann, so lag er nach unterm Dornbusch und hatte keinen Mut mehr. Herr, ich gebe auf, ich erreiche auch nichts. Aber da trat er dem Ahab entgegen, als der mit den Rossen dahergesprengt kam. Und wie hat er gesagt? So wahr der Herr lebt, das Glauben. So wahr der Herr lebt. Wir leben ja heute in einer glaubenslosen Zeit, in einer glaubenslosen Kirche, unter glaubenslosen Christen. Und da müssen wir wieder wissen, der Herr lebt. So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Und dann hat er das Unrecht von Nabots Weinberg ihm ins Gesicht geschleudert. Es war ihm doch nicht wichtig, ob sein Leben gerettet wird. Sagt, das ist doch nicht wichtig. Wichtig ist, ob ich vor Gott bestehen kann. Das in allen, sie sind stark geworden aus der Schwachheit. Kräftig geworden im Streit, stark geworden aus der Schwachheit. Alle schwache Leute. Simson. Noch als ihm die Augen ausgestochen haben und in dem Tempel Dagons der Philister packt er die beiden Säulen und sagt, Herr, noch einmal, herrlich, Herr, lass mich noch einmal für dich Siege erringen. Glauben. Elisa, der die anrückenden Heere der Syrer mit Blindheit schlägt, die Sunamitin, die erlebt, dass ihr Sohn vom Tod auferweckt wird. Daniel, den man zu den Löwen wirft, nein, er hat nicht mal den Rachen zugestopft, die Löwen wagten gar nicht, ihn anzutasten. Und als die Männer in den Feuerofen geworfen wurden, da hat man keinen Brandgeruch an ihnen spüren können. Wie heißt es da beim Simson immer, der Geist des Herrn geriet über ihn. Wissen Sie, das Ganze im Glauben ist gar nichts, dass wir was machen. Und da gibt es nur Leute, die sagen, ich wollte auch so glauben. Wie Sie, das ist doch nicht. Ist doch, nein, es ist ein Wissen, der Herr ist da, alle Gewalt hat. Und heißt bloß, jetzt alles in seine Hand legen, konsequent sein, ihm vertrauen. Gib dich ihm ganz hin, gib dich ihm ganz hin. Oh, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Jetzt das Nächste, lass dir doch nicht den Blick rauben. Lass dir doch nicht den Blick rauben. Es geht uns ja immer wieder so im Glauben, wenn es um so große Dinge geht, da liegt mein Glaube auch oft am Nieder. Da bin ich auch angefochten. Es gibt gar keinen einzigen, der das kann, wenn er einen schrecklichen Befund hat, einer unheilbaren Krankheit, sagen, hallo, macht nichts. Da brauchen wir andere, die uns aufrichten. Die sagen, du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Die großen Verheißungsworte der Schrift einem wieder zurufen. Das ist so gut, dass der Hebräerbrief sagt, der große Glaube geht auch durch tiefe Anfechtungen und Zweifel. Es gab immer wieder so alberne Leute, die uns gesagt haben, redet nicht. Nein, wir wollen nicht viel drüber reden, aber kämpfen wollen wir. Gegen Unglauben und Zweifel. Wir wollen das nicht hofieren, wie es manchmal geschieht. Wir leiden drunter. Wir sind manchmal bedrückt unter unserer eigenen Glaubenslosigkeit. Aber wir merken, dass das töricht ist. Unsinn! Lass dir doch den Blick nicht rauben, wenn wir immer wieder am Sichtbaren stehen. Das Sichtbare, ja, das Sichtbare, das vergeht. Das Unsichtbare ist doch ewig. Halt dich doch an das Wort des Herrn. Das ist doch viel, viel größer. Und deshalb erzählt der Hebräerbrief noch einmal, erzähl das noch einmal von den Zeugen des Glaubens. Zähl das noch einmal auf, wie die da gelitten haben in den Katakomben, in den Arenen. Eine Marie Durand, 4 Monate nach der Hochzeit, ihr Brautpaare, 38 Jahren im Turm eingesperrt. Um Jesu willen, nichts gesehen. Eine Frau, die unzählige zweifelnde und geisteskrank gewordene Mitgefangene aufrichtete und tröstete, die dieses Resisté da eingekritzt hat, in diese Mauern in der Camargue, in Frankreich, um Jesu willen. Wenn unser Glaube bloß immer sich irritieren lässt von den ausbleibenden Wundern und Gebetserhörungen, dann ist es zu kurz gesprungen. Und deshalb sagt er gleich, wenn du mit Gott rechnest, mit seiner herrlichen Macht, dann sieh doch einmal die große Schar an, die zersägt und auf dem Schafott getötet wurden und auf scheußlichste Weise umgebracht und gesteinigt wurden. Die Märtyrer, die das mit dem Opfer ihres Lebens bezahlt haben, lesen Sie doch die Berichte. Schwache Leute. Bei den Hugenotten haben sie so lange die herrlichen Lieder gesungen, bis man ihnen die Zunge vor der Hinrichtung oder vom Anzünden des Scheiterhaufens rausgeschnitten hat aus dem Mund, damit sie nicht mehr singen können. Sie gerufen haben zu den anderen, den anderen lief heiß und kalt den Rücken runter. Die Zeugnis gegeben haben und sagen, ihr könnt mir bieten, was ihr wollt. Das ist doch nicht zu vergleichen mit meinem Schatz, dass ich meines himmlischen Königs Eigentum bin. Das ist doch das Große. Die waren auf der Flucht, versteckt in Höhlen und Katakomben, sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen mit Mangel, Trübsal und Ungemach. Denk immer an den Ahasverus Fritzsche. Dann haben sie im 30-jährigen Krieg im kalten Winter die Soldaten, um ihn zu höhnen, nackt ausgezogen, haben stundenlang durch die Wälder getrieben, der uns das schöne Passionslied gegeben hat. Derem Kreuz ist meine Liebe, das Licht aus dieser Welt. Sie können mich höhnen, Sie können mir alles nehmen, aber an Jesus will ich bleiben. Und das ist viel, viel mehr als alles, was die Welt bieten kann, das, deren die Welt nicht wert war. Alle Schätze dieser Welt können das nicht aufwiegen, was Jesus dir geben will, auch im Leiden, auch im Sterben. Es gibt Besseres, das ist das Letzte. Es gibt Besseres. Sie haben die Verheißung nicht erlangt. Eine ganze Reihe von ihnen, sie sind gestorben, umgekommen, weil Gott etwas Besseres für sie bereit hat. Und sagt er, für uns auch. Was ist das Bessere? Das Beste, Bessere als noch die Verheißung zu erlangen, oder das Wunder der Heilung, oder die Gebetserhörung, dass man wieder einen Job findet oder so. Was ist das Bessere? Himmel an, hat Schöner dieses Lied überschrieben, Himmel an. Man hat uns immer das ausreden wollen, seit Ludwig Feuerbach, seinen Träumen aus Jenseits. Gott sei Lob und Dank, dass diese Erde nicht alles ist. Wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, weil es in dieser Welt keine Gerechtigkeit gibt und keinen Trost, der unser Herz erfüllen kann. Wir werden uns die Tränen abwischen, wenn wir in der Ewigkeit ankommen. Und darum ist so wichtig, dass wir immer dieses Ziel haben, das Bessere, das uns beigelegt ist, die Krone der Herrlichkeit. Das haben die Märtyrer gewusst und sagen, Welt, du bist uns zu klein, wir gehen durch Jesu Leiden hin in die Ewigkeit und es soll nur Jesus sein. War ein Vers von Terstegen. Ich will doch alles so leben. Ich freue mich doch an den Gaben, die mir Gott schenkt in dem Frühling. Ist da alles mit eingeschlossen. Ich erlebe auch die Wunder Gottes. Aber ich will meinen Glauben so leben, auf die große, weite, Ewigkeit zu, wo ich ihn schauen darf, wenn der Tod verschlungen ist in den Sieg und wir uns freuen dürfen an der sichtbaren Nähe unseres Herrn. Lassen Sie mich noch einmal Tozer zitieren, diesen eckigen und kantigen Schriftausleger aus Amerika. Er sagt, Glauben kann man ganz einfach überschreiben. Auf Jesus blicken. In allem und immer. Und so gehen ja die Verse weiter. Jetzt lasst uns doch aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, genau das ist es doch. Wenn Ihnen das in Ihrer Todesstunde noch vor Augen steht, wie hat es der Chor gesungen? Ihr könnt es schöner überbachen heute. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, und das ist bitter, so bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das mit dieser großen Karawane oder dieser Wolke von Zeugen ist ja eigentlich wie beim Staffellauf. Sie wissen doch, dass bei der deutschen Staffel das eigentlich immer so das Problem war, dass sie in der entscheidenden, im entscheidenden Lauf dann das Staffelholz fallen ließen. Das ist fast schon ein Aberglaube bei der deutschen Mannschaft. Und das ist auch bei den Christen in Deutschland oft so, dass sie Staffelholz fallen lassen. Was ist denn unser Glauben, dass ich mit meinem kurzen Leben auf Jesus blicke, ihm nachfolge? Und dann heißt es gleich weiter, dass doch nicht einer wegen einer lässigen, blöden Sünde alles aufs Spiel setzt. Gibt's doch. Dass er wegen eines Unglaubens willen in der Nachfolge säumig wird. Bleib doch nicht kleben, bremst doch nicht, halte doch das nicht hin, lasst uns doch aufsehen. Was hat Jesus denn alles erduldet? Er macht es uns doch ganz deutlich, dass es um die Krone der Gerechtigkeit geht. Lauft doch, lauft und kämpft. Ich will schauen, dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Amen. Und nun singen wir 377. 377. Zieh an die Macht, du Arm des Herrn.
Yeah.
Wir wollen beten. Herr, vielen Dank, dass du der Anfänger unseres Glaubens bist. Es ist ein ganz wunderbares Gnadengeschenk, dass du uns so oft nachgegangen bist und bei uns angeklopft hast. Danke, dass du auch der Vollender bist. Uns ist es leid, dass wir so wenig zu dir aufblicken, dass wir uns immer wieder den Blick rauben lassen durch alle Dinge, die uns in den Blick treten, die uns immer wieder von dir wegziehen wollen. Und danke, dass du zu uns redest. Danke, dass du uns stark machst im Glauben, dass wir Siege erringen dürfen. Wir wollen mit dir jetzt rechnen, auch in den vor uns liegenden Tagen. Wir wollen nur dir vertrauen und sehen, was du kannst. Wir wollen nicht uns krampfhaft mit uns selber beschäftigen. Wegblicken von uns und hinblicken zu dir. Gib das auch jetzt den Kranken und den Sterbenden und den Angefochtenen und Schwermütigen, dass sie diesen Blick auf dich bekommen. Und richte du auch deine schwache, glaubenslose Christenheit wieder auf und fang bei uns an mit dieser Erneuerung, dass wir nur dich suchen und du dein Werk und dein Reich aufrichten kannst in unserer Mitte. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal Platz. Am nächsten Sonntag haben wir um 9:30 Uhr den Konfirmationsgottesdienst. Ich will niemand ausladen, aber ich will Sie bitten, wenn Sie nicht Angehöriger eines Konfirmanden sind, gehen Sie doch in den großen Saal, in die Videoübertragung. Wir haben dort auf einer riesen Leinwand eine Übertragung und wir haben 20 Konfirmanden und so viel haben wir in den ganzen Jahren nicht gehabt. Ich habe den Eltern gesprochen, versprochen, dass sie mit ihren Verwandten unterkommen. Und ich freue mich, wenn auch die Verwandten, die sonst vielleicht keine Kirche besuchen, dort in unserer Kirche Platz finden. Sind Sie bitte so nett und machen Sie dieses kleine Opfer. Und dann ist das ein Dienst für die anderen. Wir brauchen immer den Blick, wie ich sagte, beim Reden, Grüßen, für die, die anders neu da sind, auch dort im Konfirmationsgottesdienst für die anderen, den Platz machen. Oder die andere Möglichkeit, Sie kommen um 11 Uhr. Wir haben den zweiten Gottesdienst eine Viertelstunde zurückgeschoben und ich halte den Gottesdienst um 11 Uhr. So können Sie wählen zwischen diesen beiden Möglichkeiten. Und das andere lassen wir dann für die Familien, da kommt man diesen Raum frei. Jetzt freue ich mich sehr, dass Annette Steiner Moreno mit ihrem Mann da ist. Sie wird uns ein Wort sagen. Bitte schön. Laut, ins Mikrofon hin, hört man nichts sonst.
Tenham todos vocês bom dia, bem brasileiro.
Also, Moisés hat euch Sie ganz herzlich gegrüßt aus Brasilien. Und wir wollten einfach Ihnen jetzt berichten, was aus uns geworden ist. Nach langem intensiven Beten hat uns Gott wieder eine Türe aufgetan in Brasilien. Als wir mit dem Missionar Hans Fischer der Gnadauer Brasilienmission telefonierten, sagte der zu uns, für Missionare wie euch beten wir schon lange. In Tenente Portela in Rio Grande do Sul, dem südlichsten Staat von Brasilien, wartet schon lange eine Gemeinschaft auf einen Missionar. Aber die Mission, die Gnadauer Brasilienmission, hatte auch noch die 12.000 Kaingang-Indianer direkt vor der Stadt wohnen im Auge und sagte, wir brauchen Missionare oder einen Missionar, der Erfahrung mit Indianerarbeit hat. Weil die größte Frage für die Indianer ist eben der Machtkampf in der Geisterwelt. Sie brauchen die frohe Botschaft von Jesus Christus, der dem Satan ja schon den Kopf zertreten hat und dem alle Macht in Himmel und auf Erden gegeben ist. Und deswegen möchten wir Sie bitten, in diesem Kampf, dessen geistlicher Kampf vor allem ist, um Gebetsunterstützung, dass Sie uns helfen und möchten auch danken für alle Hilfe, die wir schon erhalten haben von Ihnen in dem Dienst, den wir bis jetzt in Brasilien getan haben. Und für uns heißt es jetzt, eine neue Indianersprache zu lernen, noch eine, die ganz nasal ist. Das wird ein Anfang wie die Hauskreise hier in Hofacker, nur jetzt im Kaingangdorf. Und offene Türen brauchen wir. Diese Kontakte sind wichtig, ganz persönliche Kontakte, dass wir das Evangelium in der Sprache der Kaingang weitergeben können. Wir werden 50% Gemeindearbeit tun und 50% Evangelisationsarbeit unter den Kaingang-Indianern. Und da danken wir fürs Mitstreiten.
Ganz herzlichen Dank. Heute ist das Opfer für eure Entsendung, eure Arbeit, Gnadauer Brasilienmission. Und Sie lassen uns die Sache da, und da kann ich nur was in diesem Missionar, oder schreibe es nochmal ab, ein paar Zeilen für unsere Auszüge aus dem Missionarsbrief. Mhm. Dass wir dort nochmal vorstellen, da ist dann auch die Adresse drin enthalten. Wir wollen auch für euch beten.
Und wir haben ein Gebetskärtchen, wer eine Unterstützung haben möchte.
Wunderschön, ganz herzlichen Dank. Gehört also zu den Missionaren aus unserer Gemeinde. Annette war viele Jahre Mitarbeiterin in der Jugend und jetzt haben Sie sie mal wieder gesehen. Getauft wird heute Matthias Wagner aus Vaihingen, Allmannstraße 9. Und getraut werden am nächsten Samstag um 11.30 Uhr Rolf Schächterle und Marianne Offenbacher, Raphaelweg 5. Und um 13.30 Uhr die Mitarbeiter aus der Jugend, Jochen Hufendiek, Diplom-Ingenieur Brunnenwiesen 70a und Simone Ellermann, Modedesignerin, Sonnenbergstraße 9. Wir freuen uns auch hier an den Mitarbeitern, die sich gefunden haben im Dienst Jesu und wünschen auch ihnen Gottes reichen Segen. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Ruth Holzer, 80 Jahre, Dannigerstraße 22, Helmut Westphal, Journalist, Dannigerstraße 56, 78 Jahre alt. Wir hörten bei einer dieser Bestattungen das Wort: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.